Ja, wir freuen uns wirklich, heute hier sein zu dürfen. Und ich bin etwas spontan eingesprungen, aber mit Gottes Hilfe hoffe ich euch, ja, ein Wort weitergeben zu können, was euch ermutigt und vielleicht auch direkt in eure Situation hineinspricht. Ich möchte nochmal den Wochenspruch für diese Woche lesen. Der stand ja vorhin schon dran. Das war: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Aus Lukas 12, 35. Lasst eure Lenden umgürtet sein, heißt ja so viel wie: Wir sollen dienstbereit sein, wir sollen angekleidet sein und die Lichter brennen, brennen für den Herrn, brennt im Dienst bereit sein. Und das ist ja gar nicht so einfach. Der Alex hatte da schon in seinem Vorwort drauf angesprochen. Und es soll heute in der Predigt auch so ein bisschen drum gehen, wie kommen wir denn an diesen Punkt, dass wir wirklich so bereit sind, dem Herrn zu dienen und auch dabei sind, Licht zu sein in dieser Welt, also Zeugen in dieser Welt. Manchmal fällt es leichter, manchmal ist es auch schwerer. Worum geht's heute? Es geht um einen Text aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 21, Abvers 15. Und wer sich so ein bisschen auskennt in der Bibel, merkt schon, das ist das letzte Kapitel im Johannesevangelium. Man muss sich das vorstellen, also Jesus wurde schon gekreuzigt, begraben, aber er ist auch schon auferstanden, ist schon zweimal seinen Jüngern erschienen und in diesem Kapitel erscheint er ihnen das dritte Mal. Und zwar am See von Tiberias. Vorher war es immer in der Stadt, im verschlossenen Haus und dieses Mal draußen am See unter freiem Himmel. Die Fischer, die Jünger sind gerade beim Fischfang, er tut wieder ein Wunder. Und das ist auch so das erste Mal, wo er die Möglichkeit hat, mit Einzelnen so unter vier Augen zu reden und nicht immer in einer großen Gruppe. Und vielleicht kann man sich vorstellen, dass es nach diesen ganzen Ereignissen um Jesu Tod und Auferstehung auch einiges zu klären gab. Und in diesem Kapitel, in diesen Versen können wir ein Gespräch lesen, das zwischen Jesus und Petrus stattfand. Je nachdem, wie gut ihr euch schon in der Bibel auskennt, assoziiert man damit: Aha, Petrus, Jesus, da war doch was. Petrus, ein ganz eifriger Jünger, immer brennend für den Herrn, immer vorneweg, aber der auch ganz schön tief gefallen ist, so in den letzten Stunden vor Jesu Kreuzigung. Denn wir erinnern uns vielleicht, dass Petrus da, wo er hätte eigentlich Farbe bekennen können für den Herrn, ihn verleugnet hat. Und Jesus wusste das. Denn kurz vorher, wo Jesus gesagt hat: So, und jetzt werde ich einen Weg gehen, da könnt ihr mir nicht folgen, zu seinen Jüngern, wo er auf die Kreuzigung schon angespielt hat, und Petrus dann gesagt hat: Ja, Herr, aber ich komme mit, ich folge dir, auch wenn es mein Leben kostet. Da hat Jesus ihm schon gesagt: Ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich bereits dreimal verleugnet haben. Und das war auch so. Und das war auch eine ganz schwere Erfahrung für Petrus. Man kann nachlesen, als er das so realisiert hat, weinte er bitterlich. Er hatte in dieser Situation plötzlich solche Angst um sein Leben, als Jesus gefangen wurde, kurz vor der Kreuzigung, dass er dann nicht mehr zu den Jüngern gehören wollte, weil er dachte: Jetzt bin ich der Nächste, der hier dran ist. Er hat ihn verleugnet, verraten, hat sich nicht zu Jesus gestellt in der Zeit der Not. Und nun sind wir an diesem See Tiberias in der Geschichte und es ist das erste Mal nach Jesu Auferstehung, wo die beiden, Jesus und Petrus, so allein sind. Und jetzt folgt ein Gespräch. Man könnte fast sagen, ein richtiges Seelsorgegespräch. Kann sich vorstellen, Petrus sieht Jesus und der nimmt ihn vielleicht auch etwas zur Seite. Die beiden gehen zusammen und Jesus spricht ihn an. Was wird Petrus da gedacht haben? Oh, jetzt kommt's. Der Herr Jesus war ja ganz nett zu mir, hat ja jetzt nichts weiter gesagt, aber natürlich, ich habe ihn verleugnet, ich habe ihn damit verraten, ich habe mich nicht zu ihm bekannt. Was wird jetzt kommen? Wird er mich anklagen? wird er sagen, ich habe dich zwar als Fels der Gemeinde eingesetzt, als Ältesten sozusagen, als Leiter, aber nach diesem Versagen steht diese Berufung nicht mehr. Was wird er sagen nach dieser Sünde, nach diesem Fall? Und Jesus holt Luft und fängt an zu reden. Simon, Sohn des Johannes. Das erste Mal. Er sagt jetzt nicht Petrus, er sagt nicht Petrus, der Fels der Gemeinde, diesen Titel, den er ihm vorher gegeben hat, sondern Simon, Sohn des Johannes. Er spricht ihn an mit seinem natürlichen Namen, als Mensch, als ganz normaler Sohn eines ganz normalen Mannes. Und fragt, liebst du mich mehr als diese? Es kommen keine Anklagen, es kommen keine Vorwürfe, es kommt die schlichte, aber doch schwierige Frage, liebst du mich? Und dann noch mehr als diese, womit er auf die anderen Jünger deutet. Wie wird sich da Petrus gefühlt haben? Die Liebe, ja, theoretisch schon, aber meine Taten haben ja bewiesen, dass ich nicht so liebe, wie ich es sollte. Liebst du mich? Damit fragt der Jesus hier nach der Agape-Liebe, nach dieser göttlichen Liebe, nach dieser bedingungslosen Liebe, mit der uns Gott eigentlich nur lieben kann. Liebst du mich so, so bedingungslos, ohne ja irgendetwas da zu erwarten und dann noch mehr als diese, mehr als diese Jünger, mehr als die Menschen dieser Welt, als diese Freunde? Und in den Evangelien können wir auch lesen, dass Jesus nicht nur fragt, mehr als die Jünger, sondern liebt ihr mich mehr als eure Mütter, als die Väter, Bruder, Schwester, Kinder? Lieben wir Jesus mehr als alle Menschen um uns herum, die uns wirklich wichtig sind und was bedeuten? Und das ist eine ganz wichtige, aber auch schwierige Frage. Liebst du mich? Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie hier, zwischen Jesus und Petrus ist die Beziehung ein Stück weit zerbrochen an dem Punkt, wo er ihn verleugnet hat. Vielleicht so wie in einer Ehe, ein Partner ist fremdgegangen, hat den anderen betrogen und dieser Partner macht jetzt keine Vorwürfe, aber stellt die Frage, wo derjenige zurückkommt, liebst du mich denn noch? Und wir würden sagen, ja, natürlich, denn nur wenn da noch Liebe da ist und wenn die Bereitschaft zum Lieben da ist, dann kann auch die Beziehung erneuert und fortgesetzt werden. Somit ist die Liebe nicht nur zu uns Menschen, zum Ehepartner, zu dem Nächsten wichtig, sondern eben zu Jesus. Denn ohne diese Liebe kann ich nicht Beziehung führen und kann die Beziehung, die hier ein Stück weit auch zerbrochen ist, nicht weitergeführt werden. Liebst du mich mehr als diese? Tun wir das? Es ist schwierig, ne? Man muss ja auch Entscheidungen treffen, auch in der Nachfolge Jesu. Da gibt's viele Nöte auch in der Familie, wo wir gebraucht werden. Und dann gibt's auch Berufungen, die Jesus an uns heranbringt und mich fragt, willst du mir nachfolgen? So war es auch bei uns, als wir nach Äquatorialguinea das erste Mal ausgereist sind. Zu dieser Zeit wurde meine Mutter, oder war sie bereits schon, schwer krank. Und sie hat mich auch unter Tränen dann gefragt, willst du wirklich gehen? Willst du jetzt gehen? Du weißt nicht, ob wir uns wiedersehen. Wir wollten für mindestens 18 Monate raus. Und es war hart, das war schwer zu entscheiden, gehe ich jetzt, warte ich, gehe ich später. Sie hatte Parkinson und man wusste nicht, wie entwickelt sich das. Geht es jetzt ganz schnell? Geht es langsam? Ein Stück weit auch eben eine chronische schleppende Krankheit. Und es war hart. Und wir hatten aber in unserem Herzen das Gefühl, nein, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist es dran, loszugehen, diesen Kurzzeiteinsatz erstmal zu machen. Aber es war eben nicht leicht zu sagen, zuerst kommt Jesus und dann kommt meine Familie, meine Mutter. Wo wir dann auch in Guinea waren und ich mit ihr telefoniert habe und man merkte, es wurde schlechter und schlechter und wir überlegt haben, müssen wir jetzt früher zurück oder nicht. Und dann, ja, hat es der Herr geschenkt, dass wir planmäßig zurückgekommen sind und wir noch ein halbes Jahr gemeinsam hatten, wo, ich denke, sie auch nochmal ganz neu ihre Beziehung mit Jesus festgemacht hat. Und es war nicht leicht. Es hört sich, ja, vielleicht manchmal so leicht an. Klar lieben wir Jesus und lieben wir ihn mehr als alles andere, aber die Umsetzung tut manchmal ganz schön weh. Aber er fragt uns, denn das ist die Voraussetzung für unsere Nachfolge und für unseren Dienst. Und über die müssen wir uns erstmal klar werden. Ich denke, jeder von uns kennt auch die Situation, Jesus schon mal verleugnet zu haben, beziehungsweise nicht so bekannt zu haben, wie es dran gewesen wäre. Ich kenne es so meiner Familie, meine Familie sind keine Christen. Und wenn man dann schon mal zusammen ist und man sitzt beim Kaffee und da kommt irgendwas, wo ich denke, ach, jetzt könnte ich Zeugnis geben, ne? Jetzt könnte ich von Jesus erzählen. Aber ich weiß ganz genau, wie die darauf reagieren. Und um des lieben Friedens willen tut man es dann nicht. Und wo ich schon oft dann auch Buße getan habe und den Herrn um Verzeihung bitten musste, weil ich eben nicht den Zeugenmut hatte. In Afrika ist es leicht, aber in der eigenen Familie, mit denen ich noch die nächsten Jahrzehnte zu tun haben werde. Und will man denn da Krieg von Zaun brechen, weil man genau weiß, wer ohne Jesus lebt und dann mit dem Wort Gottes konfrontiert wird, der reagiert nicht unbedingt so freundlich, wie wir uns das vorstellen würden. Es ist eine Chance, aber eben auch eine Herausforderung. Liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aha, lieb habe. Also nicht, dass ich dich liebe. Petrus antwortet jetzt nicht mit dieser Agape-Liebe, ich liebe dich so, wie Gott uns liebt, sondern ich habe dich lieb. Er antwortet mit der Philia, mit dieser menschlichen Liebe. Er sagt zu Jesus, das, was ich geben kann, das Maß an Liebe, was ich als Mensch, als sündiger Mensch geben kann, das gebe ich dir. Denn Petrus hat ja bereits erfahren, wenn es hart auf hart kommt, hat er versagt. Er weiß nicht, was passiert, wenn das nächste Mal solch eine Situation kommt. Er ist sich bewusst, er hat Grenzen. Und deswegen sagt er, ich habe dich lieb und du weißt es. Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Vielleicht hat er Petrus erstmal ausgeatmet und durchgeatmet, weil er wusste ja jetzt nicht. Er hatte Jesus verleugnet und was ist nun? Entzieht er ihm diese Berufung des Felses, des Gründers der Gemeinde? Jesus hätte ja sagen können, dann suche ich mir einen neuen, du hast versagt. Aber nein, Jesus kennt unsere Schwächen, kennt unser Versagen, klagt uns deswegen nicht an, sondern fragt uns, liebst du mich? Dass wir wieder die Prioritäten ordnen können, wartet auf unsere Antwort, dass wir ihm das geben, was wir geben können und sagt dann, weide meine Lämmer. Das heißt, ja, kümmere dich um meine Schafe, sei der Hirte, sei der Pastor, der sich um die Gläubigen kümmert. Und das ist so eine Bestätigung des Dienstes des Petrus. Er soll weiterhin die Lämmer, die Schafe weiden, als Pastor. Und Jesus spricht im Evangelium und auch in der ganzen Bibel lesen wir viel von Pastoren und Hirten. Und die haben eben die Aufgabe, die Schafe zu grünen Auen zu führen, durch dunkle Täler, dass es ihnen gut geht, sie aber auch zu beschützen vor den bösen Wölfen und auch bereit zu sein, das eigene Leben einzusetzen. So wie Jesus es getan hat. Weide meine Lämmer. Nun wird Petrus gedacht haben, ach gut, er hat mich nicht verstoßen, das ist so eine Erneuerung der Berufung. Dann haben wir ja alles geklärt, ne? So Seelsorgegespräch, das Problem aufgezeigt, die Liebe, vielleicht auch die Prioritäten, dass Jesus ganz oben stehen muss über den anderen Menschen. Dann die Buße. Ich erkenne meine Sünde, ich gebe sie Jesus hin. Jesus, du weißt doch, wie es in mir aussieht. Ne? Vergib mir und erneute Hinwendung. Ich hab dich lieb, ich möchte dich lieben, die Beauftragung. Aber Jesus ist hier noch nicht zu Ende. Er fragt zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Ein zweites Mal. Eine Betonung dessen. Und ihr ahnt es, ist, kennt die Stelle wahrscheinlich, er fragt noch ein drittes Mal. Und damit wird Petrus nochmal ganz deutlich eben an seine Sünde, an seinen Schwachpunkt herangeführt, weil er hat ihn ja auch dreimal verleugnet, dreimal bevor der Hahn krähte. Und um das quasi zu negieren, fragt jetzt Jesus auch nochmal ganz deutlich, dreimal liebst du mich wirklich, dass wir uns dessen bewusst sind, wie wichtig die Liebe zu Jesus ist und wie fundamental sie ist. Denn wenn die nicht klar ist, wenn das nicht klar ist, die Liebe zu Jesu als wichtigstes Merkmal und als wichtigstes Ding, dann können wir nicht mit ihm gehen, dann können wir auch nicht der Berufung nachfolgen. Aber bei dieser dritten Frage ändert sich etwas. Da fragt nämlich Jesus nicht mehr, liebst du mich? Nach der Agape-Liebe, nach dieser bedingungslosen Liebe, die eigentlich Gott uns nur geben kann, sondern hast du mich lieb? Und benutzt jetzt an dieser Stelle auch die Philia. Und das finde ich so schön, weil das zeigt so, Gott fordert von uns nicht mehr, als wir ihm geben können. Der weiß um unsere Begrenztheit, der weiß auch um unsere begrenzte Liebe. Ich meine, es war noch vor Pfingsten, jetzt nach Pfingsten, wir haben den Heiligen Geist und im Geist Gottes, wenn wir da voll erfüllt sind, glaube ich, können wir auch diese bedingungslose Liebe Gottes ein Stück weit ausleben. Aber wir leben in einer gefallenen Welt, in einem gefallenen Körper und kommen da an unsere Grenzen. Und Jesus gibt sich hier mit dieser Philia, mit dieser menschlichen Liebe zufrieden und sagt, gib mir alles, was du hast, was du kannst, und das genügt mir. Und er bestätigt den Dienst und Petrus wird neu als Fels der Gemeinde eingesetzt, als Hirte. Was für eine Erneuerung, was für ein Aufbau. Jesus verwirft uns nicht, weil wir mal was falsch gemacht haben, weil wir wie Petrus sogar ihn verleugnet haben. Nein, er vergibt uns und führt uns neu ein. Die erste Frage war so, liebst du Jesus Christus mehr als die Menschen und Dinge dieser Welt? Eben nicht nur Menschen, sondern auch Dinge, Besitz. Wir haben vorhin in den Zeugnis so schön gehört, ne? Das Leben, was wir haben, ist nur geliehen von Gott. Die Dinge, den Reichtum, die wir haben, ist nur geliehen, ein Geschenk, ist alles Gnade. Und jetzt ist die Frage, wie setzen wir es ein und lassen wir diese Dinge für uns wichtiger erscheinen als Gott oder nicht? Wenn wir die Dinge dazu gebrauchen, um Gott zu dienen, unser Leben, unser Besitz, toll. Aber nicht andersherum. Jetzt geht's weiter, ab Vers 18. Da heißt es, Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Jesus war hier also noch nicht fertig mit dem Petrus. Gut, jetzt hat er die Berufung erneuert und gibt auch nochmal eine konkrete Aussage dazu, wie es jetzt weitergehen kann. Mit der Sicht auch, wie war es früher? Wie hast du dich jetzt bis jetzt verhalten, Petrus? Und wie soll es in Zukunft aussehen? Wie war es denn früher? Vielleicht erinnert ihr euch an Beispiele, wie war es denn bei dem Petrus? Wo Jesus ihm auf dem Wasser entgegenging, da sagt er, ja, Jesus, ich möchte auch auf dem Wasser gehen. Wenn du es befiehlst, komme ich zu dir. Wir sehen vielleicht die Stelle noch vor uns oder im Kindergottesdienst schon gehört. Und er tut den ersten Schritt aufs Wasser und Petrus läuft auf dem Wasser Jesus entgegen und ist ganz begeistert und sieht die erste Welle und fängt an zu sinken. Und Jesus muss ihn da wieder rausretten. Er wollte aus eigener Kraft, aus eigenem Entschluss jetzt aufs Wasser. Jesus hat nicht gesagt, kommt aufs Wasser entgegen, Petrus wollte es. Oder die Stelle, wo bei der Fußwaschung, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht und Petrus, nein, nein, Jesus, du darfst mir nicht die Füße waschen, das lasse ich nicht zu. Und dann sagt Jesus, na, wem ich nicht die Füße wasche, der gehört nicht zu mir. Und dann Petrus, ach, dann wasch mir das ganze Gesicht und den ganzen Körper und alles drum und dran. Und dann sagt Jesus, naja, wer gebadet hat, der braucht keine Vollwaschung, so ungefähr. Ne? Dieses Impulsive, dieses, ja, von den eigenen Gedanken her Jesus dienen wollen und bei Jesus sein wollen. Und bevor Jesus hier auch dem Petrus begegnet, vor diesem Gespräch, da lesen wir auch, Jesus begegnet den Jüngern am Wasser und Petrus springt ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Also man sieht das Bedürfnis, er will bei Jesus sein, er will ihm ganz nah sein, ihm auf seinen Fußspuren folgen. Aber aus eigener Kraft, aus eigener Motivation läuft's nicht so richtig. Und auch wo Petrus so diese Lichtblicke hatte und zum Beispiel diesen Satz gesagt hat, ne, ja, Jesus, du bist der Messias, du bist Gottes Sohn. Was ein zentraler Satz in der Bibel ist, da lesen wir ein paar Verse weiter, wo Jesus dann von seinem Leiden spricht, wo Petrus dann ganz schnell sagt, nein, Herr, das darf dir nicht zustoßen, du darfst nicht leiden. Und dann stößt der Jesus ihn weg und sagt, Teufel, weiche von mir. Wo wir merken, mit unseren menschlichen Gedanken und Erwartungen, auch wenn wir so Geistesblitze haben, kommen wir ganz schnell ans Limit und können nicht Jesus nachfolgen. Und dann heißt es, das war, wo du jung warst. Aber wenn du älter geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ich werde dich gürten und führen. Also ein anderer Jesus. Und das kann man auch gut vergleichen. Ne? Wie ist es denn bei uns im Alter? Da hat man nicht mehr die Kraft, sich anzuziehen, sich selbst zu versorgen. Ältere Leute brauchen eben vielleicht einen Pflegedienst. Oder wenn man im Krankenhaus ist, merkt man nach einer großen OP, man kann sich nicht mehr selbst leiden. Und das ist ein Stück weit auch ein sehr unangenehmer Prozess. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in dieser Situation war, sich nicht selbst helfen zu können. Obwohl man vielleicht vom Verstand noch richtig fit ist, man kann es aber körperlich nicht. Man begibt sich in eine Abhängigkeit. Man sagt, ich nehme mich total zurück und die anderen können machen mit mir, was sie wollen. Ich habe nicht mehr die Hosen an, sondern andere kleiden mich und führen mich, vielleicht auch bei Blinden. Sie führen mich den Weg und ich muss vertrauen, dass sie mich richtig führen. Und damit will Jesus so die Abhängigkeit zu ihm ausdrücken und sagt, so sollt ihr sein, so sollt ihr euch selbst verleugnen und euch von mir führen lassen, wie alte Menschen, blinde Menschen, die sich eigentlich nicht mehr helfen können und sich so ganz anderen anvertrauen. Und das sollt ihr tun, obwohl ihr noch bei Kräften seid und auch euren Verstand habt. Aber so soll das Vertrauensverhältnis aussehen und so ganz sich zurücknehmen, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse ganz zurückstellen. Und es ist nicht leicht, oder? Wo wir uns vorbereitet haben auf den Missionsdienst, ne, da hatte man auch alle möglichen Ideen und hatte sich gerade so ein Hausrat angeschafft und war ein Volvo und es war alles nett. Und dann hieß es ja, erste Ausreise rückt an, Hausrat einpacken und ich habe etliche Tränen vergossen, ne, das ganze Zeug zu verpacken und wusste nicht, wann ich es je wieder auspacken werde. Haben das Auto verkauft und Joachim, ist es auch nicht leicht gefallen, ne, schöne Auto, wann werden wir wieder eins haben, wie sieht's dann aus? So, und dann liegt da noch mehr dran. Es sind so Sachen, wo man sich aufgibt und sagt, gut Herr, ich folge dir nach, ich hätte theoretisch ganz andere Pläne für mein Leben. Und dann führt uns Gott manchmal in Gegenden, wo wir auch dann ganz anders gegürtet werden, ganz anders gekleidet, wenn man im islamischen Ländern arbeitet und dort Zeugnis sein will, dann muss man sich verschleiern, was man vielleicht gar nicht machen möchte, aber man tut's einfach. Oder wo wir in Guinea waren, da habe ich so in dem ersten halben Jahr gemerkt, mein leiblicher, irdischer Mensch will da gar nicht sein. Da habe ich zum Beispiel das erste halbe Jahr jede Nacht geträumt, dass ich zurück nach Deutschland fahre. Ich habe mir jede Nacht irgendeinen anderen Weg ausgedacht, der mich da wegbringt. Wo ich gemerkt habe, so mein Unterbewusstsein findet es wohl nicht so toll, hier zu sein. Dann bin ich jeden Morgen aufgewacht unter diesem Moskitonetz, durchgeschwitzt, ne, Tropen, und dachte, warum? Warum bin ich hier? Nur aus zwei Gründen. Weil ich Jesus liebe und ihm nachfolge und weil er mich zuerst geliebt hat. Und deswegen folge ich ihm nach, deswegen kann ich hier sein, deswegen kann ich Zeugnis sein, Gottes Liebe weiterzugeben. Denn Afrikaner haben uns oft gefragt, ne, ja, warum seid ihr hier? Warum macht ihr das? Besonders, wenn Leute schon mal im Ausland waren. Guinea war ja ein spanisch spanischsprachiges Land, da waren viele schon in Spanien mal gewesen. Und die mussten dann aber zurück. Aber jeder Afrikaner wollte in Europa bleiben. Und dann haben sie gesagt, und ihr seid so, dass ihr freiwillig zu uns kommt und das Wasser aus dem Brunnen schöpft und eben kein Strom, kein Gas, kein sonstiges was habt und hier mit uns lebt, wo jeder froh wäre, aus den Verhältnissen rauszukommen. Ja, und warum? Weil Gott uns hierher geführt hat, weil er gesagt hat, folge mir nach und weil wir unsere Lichter leuchten lassen wollen. Das heißt, Licht in dieser Welt sein. Und wenn wir hier nur alle in der Gemeinde Licht sind, sind wir zwar hier innen drin schön hell, aber draußen in der Dunkelheit ist kein Licht. Und in Guinea ist kein Licht. Und deswegen sind wir da hingegangen, um dort Zeuge Jesu zu sein. Und mein natürlicher Mensch will da nicht hin. Das sagt jetzt auch Jesus zu Petrus, um damit anzudeuten, ja, Petrus, du wirst mir folgen, du wirst auch einen Märtyrertod sterben. So wie ich am Kreuz. Das heißt, dass Petrus sogar verkehrt rum gekreuzigt wurde, sagt eine Legende. Wir wissen es nicht. Aber Jesus sagt auch in seinem Wort, wenn wir nachfolgen, dann hat das auch Konsequenzen und dann kostet das was. Er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, damit ihr unter den Heiden mein Zeugnis seid. Und wenn keiner hingeht, können die Leute nicht von Jesus hören und auch die Wölfe nicht. Und und ihr werdet um meinem Namens willen von anderen gehasst werden. Und ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Aber ihr sagt auch, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Er sagt uns voraus, es wird nicht leicht in der Nachfolge und ihr habt mit Widerstand zu rechnen. Aber er sagt auch, wir sollen uns dafür nicht fürchten. Denn wir wissen, ja, im Ernst, weil im höchsten Falle können die unser Leib töten, aber nicht unsere Seele. Und dann sind wir halt beim Herrn, dann sind wir in der Herrlichkeit bei ihm. Und dann haben wir es geschafft. Dann waren wir Zeugen hier und hoffen noch viele mitgenommen zu haben zu ihm. Folge mir nach. Und es ist so toll zu sehen bei Petrus. Wir wissen nicht, wie lang sein Leben war. Wir wissen nur, dass es nicht das längste war. Johannes hat wahrscheinlich viel länger gelebt. Petrus hat einen Märtyrertod erlitten. Aber wir können noch in Apostelgeschichte lesen, welche Auswirkungen sein Leben hatte. Er wurde wirklich dann der Redensführer der Gemeinde, ne, der nach Pfingstern aufgestanden ist, den Zeugenmut hatte, später für Jesus im Gefängnis wurde, ins Gefängnis gegangen ist, gelitten hat. Konnte Zeugnis sein. Er wurde aus dem Gefängnis durch Engel befreit. Er hat Tote auferweckt. Er hat Heilungen. Viele Menschen wurden durch ihn geheilt, sodass, glaube ich, heißt es auch, Menschen, die Kranken angebracht haben, dass nur ein Schatten von ihm rauffällt. Ne? So dieser Petrus, der Jesus so verleugnet hat und am Ende war und den Petrus wieder ins Amt eingeführt hat und ihn gebraucht hat, weil die Liebe zu Jesus das Fundament war für die Nachfolge des Petrus und ich hoffe auch die Nachfolge für uns. Denn sonst kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen und an unsere Limits, wo wir ja eigentlich nur durch die Liebe Jesu Zeugen sein können, weitergehen können. Und selbst wenn wir mal fallen, dann hebt uns Jesus wieder auf und sagt, ja, wie wir gesehen haben mit der Liebe, gib mir das, was du mir geben kannst, stell mich ganz oben über dein Leben und ich werde dir helfen, ich werde dich gürten und dich führen und folge mir nach. Und wenn wir das tun, uns von Jesus führen lassen, glaube ich, dass wir ein sehr gesegnetes Leben haben werden. Und da kommt es nicht drauf an, wie lang das Leben ist, sondern welche Spuren unser Leben in dem Leben von anderen hinterlassen hat. Und ich hoffe, es sind Spuren, die zu Jesus weisen, die zum Himmel weisen. Amen.